Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Futsal-Freunde und Futsal-Liebhaber. Hier wieder am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimer mit den neuesten News aus dem deutschen Futsal. Und was wäre der Futsal-Economist mit einer ausgleichenden Gegenseite? Nämlich unser Futsal-Philosoph Sebastian Rauch. Hallo, meine ausgleichende Seite.
Hallo, meine ausgleichende Seite, Daniel. Es freut mich, heute wieder bei dir zu sein oder mit dir zu sein. Ich habe übrigens mir in der Woche mal Überlegungen gemacht über Futsal-Philosophie. Und ich habe gemerkt, auch anhand der letzten Podcasts, die wir so gemacht haben, irgendwie bin ich auch so ein bisschen Futsal-Anarchist. Also Ich bin so ein Strukturkritiker. Ich brauche mehr Freiheit im Futsal. Und das ist, aber ich glaube, Daniel, und das ist das, was uns verbindet. Verstehst du?
Da werden jetzt alle denken, das ist ja was ganz Neues über den Herrn Rauch.
Nee, aber auch dich. Ich glaube, das ist unser Verbindungspunkt, dass wir eine Neigung zur Liberalen, zur Anarchie auch haben, in gewissen Grad, oder zur Selbstregulation, wie auch immer man es dann ökonomisch nennen würde.
Kritische Reflexion aber der Umwelt.
So ungefähr. Aber irgendwie, ich glaube, Futsal-Philosoph, a.k.a. Futsal-Anarchist. So würde ich mich jetzt aktuell bezeichnen. Ja, geil. Ja,
lassen wir mal so stehen. Wir haben heute Bundesliga. Die Ligen sind ja ansonsten soweit durch. Und wir haben ein paar News. Gibt's noch, ich meine, müssen wir mal gucken, was wir dann nach der Bundesliga machen. Wieder neue Gäste folgen. Können wir mal schauen. Wie wir das dann machen. Fangen wir mal an mit den News. Und da will ich vielleicht mit einer News anfangen, die sich komplett verbindet zu unserem letzten Podcast. Denn wir hatten dort ja die Theorie angestellt, der Familienpionierkreislaufes, dass die Futsalentwicklung oder Entwicklungen von breiten Sportarten, von neuen breiten Sportarten, eventuell in so zwei Wellen ablaufen. In der ersten Welle kommen die Pioniere. Und dann werden diese Pioniere aber eingebunden in familiäre Verpflichtungen und berufliche Verpflichtungen. Denn man beginnt so Anfang, Mitte 20 und dann nach 5, 6, 10 Jahren kommt man eben auf diese Familienebene und dann ist man erstmal raus aus vielen. Ja, so wie du, so wie ich. Ja, ich mache ja auch keinen Trainer mehr. Du machst auch keinen Trainer mehr. Und das sind halt so Entwicklungen. Und jetzt gab es wieder einen Rückzug. Na, Rückzug ist so viel gesagt, aber wieder eben ein ganz wichtiger Pionier am Niederrhein zum Beispiel, hat sich zurückgezogen oder jedenfalls erstmal auch eine Auszeit genommen. Samir Majmic, da auf jeden Fall immer ein Mann gewesen am Mittelrhein, Entschuldigung, wir sind Niederrhein, aber im Nordrhein-Westfalen jetzt.
Geh noch nach Westfalen, dann hast du den ganzen.
Das ganze NRW, von NRW, Samir Majmic, richtig engagierter Typ bei den Futsal Panthers Köln über Jahre hinweg. Und nun hat man ihn auch erstmal verabschiedet. Ich nehme mal an, auf der Seite steht jetzt nichts Genaueres, aber wird, ich nehme an, dieselbe Sache sein: Familie, Beruf. Ja. Ja.
Würde unsere These dieser Pionierswelle, die jetzt abklingt und dann erstmal ein Leck oder ein Loch oder eine Lücke entsteht, um dann wieder zu kommen, würde das erstmal jetzt bekräftigen. Also Samir Majmic, the man, the myth, the Majmic. So hat ihn Köln verabschiedet. 9 Jahre, 119 Spiele, 275 Punkte, 6 Meisterschaften und 106 Scorer-Punkte. Ich habe es auswendig gelernt. Legendenstatus 100%. Ich finde es geil, dass man, wie kreativ man das macht, finde ich schön. The Legend. Aber gut, vor allem in der zweiten Mannschaft und im Vereinsumfeld sehr aktiv gewesen, jetzt auch noch. Ja, aber ist in einem Alter, wo vielleicht so andere Dinge, Karriere, beruflich oder auch Familie halt in den Mittelpunkt rückt. Oder beides. Mhm. Und dann ist das eine mögliche biografische und damit verbunden soziologisch auch nachvollziehbares Phänomen. Passt.
Exakt. Und vielleicht darüber hinaus, genau zu dieser ehemaligen Pionierswelle oder aus dieser Gruppe von diesen ehemaligen Pionieren, die sich aufgrund von Familie oder Beruf zurückgezogen haben, komme ich mal auf Steffen Bonnekamp, der bei uns schon einige Male im Podcast war, der sich nämlich auch damals vor jetzt 4, 5 Jahren auch von Traineramtsposten zurückgezogen hat aufgrund seiner Kinder und seiner Familie. Also auch da war es dasselbe Phänomen. Und Steffen Bonnekamp, wir haben es im letzten oder vorletzten Podcast erwähnt, versucht gerade oder tut es, zusammen mit Joel Ahrens von Holzhausen Schwerte, Unterlagen zu entwickeln für die Schulen in Deutschland, Futsal-Unterlagen, Futsal in der Schule. Und da haben sich auch bei dir auch schon jemand gemeldet, der mitarbeiten will, oder?
Ja, Niklas Noeske, auch Lehrer. Übrigens aus Braunschweig, also früher auch beim BFC und dann bei Eintracht, ich glaube, war hießen BFC, aber auf jeden Fall Eintracht Braunschweig. Auch wirklich ein ganz, ganz sympathischer und auch ein richtig guter Kicker gewesen. Und der ist Lehrer und der hat sich bei mir gemeldet. Und ja, ich hoffe, dass du die Nummer weitergeleitet hast, weil du ja dann zu Steffen den Dreh hast. Ja, und es ist ein spannendes Ding. Ich glaube, wenn wir die Lehrer mehr und mehr, vor allem die Sportlehrer, mit ihrer Futsal-Erfahrung und dann den sportwissenschaftlich, den sportpädagogischen Aspekt verbinden. Ich glaube, dann kann der Futsal in der Schule jetzt nach und nach wirklich konzeptionell ein Standbein kriegen und auch Bedeutung, weil wir müssen spreaden. Irgendwo müssen wir rein und deswegen finde ich dieses Projekt richtig cool. Also Steffen, richtig geile Geschichte, auch Joel Ahrens.
Ja.
Und es sollen sich bitte alle Lehrer bei uns melden, die irgendwie oder gerade in der Lehrerausbildung sind oder wie auch immer, Referendariat oder aktuell schon 10 Jahre als Lehrer, Sportlehrer im besten Fall dann natürlich arbeiten oder eine Sport-AG in der Schule machen oder sowas, irgendwas. Wir wollen es in die Schule bringen. Das ist hier der Aufruf und deswegen freuen wir uns darum, dass wir hier connecten können. Also das ist ja dann der Auftrag und ich habe einfach eine Nachfrage dann nochmal gekriegt und da bin ich sehr glücklich drüber. Also danke, Niklas, Niki und liebe Grüße. Richtig cool und ich hoffe, dass du da deinen Teil beitragen kannst, dass das Futsal wirklich konzeptionell für den Schulsport ein Fundament kriegt.
Ja, so ganz, ganz wichtige Transferaufgaben oder Aufgaben für den Futsal ist wirklich wichtig. Dann habe ich die Tage wieder ein interessantes Video, einfach einen schönen Trick gesehen, Futsal-Trick mit der Hacke, und zwar aus dem US-amerikanischen Indoor-Soccer. Und das ist ja nicht ganz Futsal, denn man spielt das auf so einem Handballfeld, auf einem Eishockey, ähnlichem Feld, eben auch mit dieser halbrunden Bande. Und das finde ich interessant, das einfach wieder gesehen zu haben, dass man, das muss man sich vorstellen, in Amerika, dieser Sport sehr weit verbreitet ist und der Futsal dort gegen diese Indoor-Soccer-Ligen kämpft, die auch sehr privat organisiert sind. Keith Tozer hat in seinem Podcast da immer mal wieder was darüber erzählt. Und die sind halt recht groß. Und es war schön, da mal so ein Tor gesehen zu haben. Ist auf jeden Fall skurril, wenn man das dann mit dieser halbrunden Bande sieht. Sieht so ein bisschen aus wie bei uns früher, diese Hallenmasters, weil die Tore auch so eingebunden sind in die Bande. Das ist dann so ein komplett abschließendes Feld. Hat kein Aus.
Ja, es hat sich halt verschiedene Hallenfußballkulturen haben sich entwickelt. Und der Futsal musste jetzt irgendwie mitgestalten und halt auch sich auch irgendwie etablieren. In Deutschland hast du den traditionellen Hallenfußball natürlich gehabt. Aber ich habe das leider nicht gesehen, das Video. Das heißt, das müsstest du uns jetzt entweder nochmal beschreiben, aber es ist eine spannende Geschichte, auch überhaupt das mal so wahrzunehmen, wie Hallenfußball, Indoor-Soccer, wie auch immer man es nennt.
Ich gucke mal parallel nochmal genau mit Indoor-Soccer. Nicht, dass ich doch was falsch erzählt habe. Es ist die Major Indoor-Soccer League. So nennt die sich. Und die gab es mal als professionelle Liga sogar. National Indoor Soccer League bis 2009. Und dann gab es die von 2008 bis 2014. Wahrscheinlich gibt es dann heute nur noch auch solche, keine Profiligen mehr. Ist ja natürlich auch interessant. Ja, habe ich nur bei Wikipedia jetzt gesehen. Vielleicht ist das Video auch schon älter, aber sah so neu aus. Auf jeden Fall interessante Variante, diese Eishockey-ähnliche Variante des Indoor-Fußballs. Ja, war mal wieder schön, einfach mal dran erinnert zu werden.
Ja, genau. Und es gab noch ein paar weitere News, Daniel.
Ja, was denn?
Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her. Es ist, glaube ich, der Mittwoch. Ja? Also gestern, weil das geht ja morgen raus hier. Also wir sind jetzt heute am Mittwoch. Egal, keine zeitlichen Dimensionen durcheinander bringen. Aber Die HSV Panthers die verstärken sich weiter. Ne? Nach dem Neuzugang, ich glaube, es war Philipp Joost, ne? 18 Jahre von Wacker, der rüberkommt, hat man jetzt einen weiteren Spieler verpflichtet. Und zwar 23 Jahre und er heißt Yassin John Zabihi. Ein neuer Spieler, der übrigens schon laut Bericht, und ich muss mir auch gerade überlegen, ob ich den über die Landesauswahlturniere kannte vielleicht. Aber der war schon im erweiterten Kreis der deutschen Futsal-Nationalmannschaft und ist Oberliga-Fußballer, hat aber in der Regionalliga schon bereits für den FC Fortis und den FC St. Pauli gespielt. Und der wechselt jetzt zu den HSV Panthers. Das heißt, man erweitert den Kader, sicherlich auch mit Qualität. Ja, also der wird sicherlich was drauf haben. Vor allem, was mir wichtig ist, als wenn ich jetzt so als entwicklungsorientierter Futsal Interessierter, so nenne ich es mal, denke. Der ist 23 Jahre, hat schon gewisse Erfahrung, ist Deutsch-Afghane übrigens, wenn man das nochmal als wichtig empfindet, aber hier, der hat die Möglichkeit, sich also über die Bundesliga zu entwickeln. Das heißt, die HSV Panthers machen das, was sie auch eigentlich mit ihren Rahmen und Strukturen schaffen können. Sie entwickeln oder sie wollen entwickeln. Und das ist gut. Und da brauchst du Potenzial. Und ich glaube, das könnte ein Spieler sein, der hier wirklich auch neben Philipp Joost natürlich einen Schub, einen Entwicklungsschub kriegen kann bei den HSV Panthers. Das heißt für mich auch die HSV Panthers in den nächsten Jahren dadurch mit einer ganz interessanten Vorlage. Und wir haben es ja schon gesehen, Dennis Öztürk und so weiter, das sind schon richtig geile Spieler, die man gerne oder Zocker, denen man zuguckt. Und die kamen ja auch mehr oder weniger jetzt mit der Bundesliga so richtig ins Licht. Und ich hoffe auch, dass solche Spieler wie Öztürk und Joost und so weiter und auch die anderen HSV-Kicker, die noch ein jüngeres Alter haben beispielsweise, von Spielern wie Labiat, glaube ich, heißt er ja, Michi Meier, Zankel und so weiter, dass sie da Erfahrung von abkriegen und dann einen neuen Style auch für Deutschland mit reinkriegen. Also ich glaube, das ist ganz geil. Ich finde, es hört sich schon mal gut an. Ich habe da Vorfreude. Wenn ich sehe, dass da, was heißt jungen 23, aber immer noch mit Potenzial versehene gute Kicker dazukommen, kann dem HSV nur gut tun.
Ja, ist immer auch generell ja spannend, was für eine Rotation im Hamburger Futsal noch entsteht. Einmal, wenn St. Pauli hochgeht, aber auch wenn St. Pauli unten bleibt. Und wie sich dann die Spieler aufteilen auf die Bundesligisten und auch vielleicht, ob es noch mehr Rotation von Wacker weg gibt. Zum HSV. Also da denke ich mal, da werden wir noch sehr interessante Sachen sehen. Schön wäre es natürlich, wenn wir doch wieder Elias Saad sehen würden, auf dem wir uns ja, ich glaube, wir reden einfach noch in 10 Jahren über Elias Saad und dann fällt uns ein, der ist ja jetzt schon 35.
Oder so. Ich hatte mal gehört, also ich irgendwie zwischenzeitlich in der Saison hatte ich mal irgendwie so gehört aus Stimmen der HSV Panthers, der könnte vielleicht in dieser Playoff-Runde nochmal aktiv werden. Daniel, so jetzt die Fußballsaison geht Richtung Ende, wenn die HSV Panthers, vielleicht sehen wir ihn irgendwo im Halbfinale oder aber ich glaube, dass Elias Saad jetzt aktuell auch schon Schwierigkeiten hätte wirklich in einer Struktur einer Bundesligamannschaft ohne wirkliche Trainings- oder Wettkampferfahrung über ein Jahr jetzt fast, ne? Ich glaube, das wäre schwierig, den reinzubringen, so geil er als Kicker auch ist. Ich sag mal, gegen das untere Niveau der Bundesliga sicherlich, aber in den Playoffs jetzt, glaube ich, kaum
aber
noch.
Aber im zweiten Block, da irgendwo kann er schon Schaden anrichten, okay. Sage ich mal.
Also, Daniel, wir wollen einfach Elias Saad sehen. Fertig.
Richtig, so bring den dann. Und Bundesliga, da habe ich auch einen interessanten Post gesehen von Weil Imdorf zum letzten Spiel. Da gab es ja ein Freistoßtor von Wacker gegen Weil im Dorf und dort stand die Mauer zu weit weg oder beziehungsweise im Spiel hatten die Weil im Dorfer schon die Bosinovic hat wohl angemerkt, dass das niemals 5 Meter sind, sondern dass er deutlich weiter weg stand und dann hat Weil im Dorf mit einer Analyse-Software die Entfernung ausgemessen zum Ball. fand ich aber einen interessanten Zug da so zu machen. Und der Ball war dementsprechend zu weit weg. Man sieht es auch an den Linien, die dort eingezeichnet sind, dass es schon deutlich mehr ist. Mal klar, man kann mal die Schritte abgehen. Aber unsere Schiedsrichter, ich glaube, so Schiedsrichter denken sich auch, nur weil sie das noch nicht gesehen haben, so, von der Entfernung ist es ja schon selten ein Tor dann, also in Anschluss an so einen Freistoß. Da heißt ja nicht, dass es immer zu keinem Tor führt, ne?
Ja, Daniel, wieder unsere Thesen, die hier bekräftigt werden, weil das ist wieder ein sogenanntes empirisches Material. Wir sehen also, ja, manche Schiedsrichter haben ein paar Regelproblemchen oder können es in der Situation nicht wirklich richtig einschätzen. Also Weilingdorf hat das wohl ziemlich persönlich genommen mit dieser Entscheidung, dass der Ball ein bisschen weiter weg lag und ich so, ah, egal. Ja, aber es ist interessant, dass man dann wirklich zu so technischen Mitteln greift. Wird den Schiedsrichtern aber hoffentlich weiterhelfen, denn die Kritik an den Schiedsrichtern von uns oder auch aus Weilimdorf, wie auch immer man es sehen mag, ist eine Anerkennung und eine Möglichkeit, also eine Anerkennung dafür, hey, du kannst dich entwickeln. Werd besser, werd gut. Das ist wirklich eine ganz wichtige Perspektive. Nicht persönlich nehmen, sondern hey, das nächste Mal machst du es besser und du bist ein super geiler Schiedsrichter. Aber du musst es sehen. Du musst es anerkennen, dass du hier was falsch gemacht hast. Und die Community passt auf, die Vereine, wir passen auf, wir reflektieren. Und jetzt darf man es nicht persönlich nehmen, weil es ist doch, wir geben doch keinen Schiedsrichter eine persönliche Schuld, sondern es ist einfach, wir versuchen die Situation zu verstehen und im zweiten Mal kann er es besser machen. Und dann ist es geil. Also von daher finde ich es cool. Es wirkt so ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ja, so Schiedsrichter nehmen sollen es ernst nehmen und dann werden sie besser. Und die, die es am ehesten besser, also wahrnehmen als positive Unterstützung, diese Kritik, die nicht persönlich gemeint ist, die werden am Ende die besten Schiedsrichter sein. Bin ich von überzeugt. So sieht's aus.
Korrekt. Und korrekt muss auch korrekt sein, denn wir müssen was korrigieren, damit es korrekt wird oder wieder ist. Wir haben im letzten Podcast erzählt, oder ich habe es erzählt, einfach aus spontaner Eingebung heraus, ohne dass ich es eigentlich auf die Tabelle geguckt hatte, dass Österreich schon die Quali zwar gegen Andorra verloren hat, aber trotzdem als Zweitplatzierter der Gruppe in die nächste Runde der Futsal-WM-Qualifikation eingerückt ist. Also das wurde uns nochmal mitgegeben aus Österreich, auch der Hinweis. Grüße nach Graz. Immer super, wenn wir was verwechseln, vertauschen, dann ruhig bitte darauf
Dann ist
hinweisen. Ist immer
ja
gut.
genau. Das ist ja, wir sind ja offen für Kritik und wir freuen uns drüber. Und Daniel, also ich sag's mal mit dem Wort vom FC Bayern, ich glaube, Uli Hoeneß war es, der sagt, wo gearbeitet wird oder wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Also wir sind qualitativ und quantitativ so heftig unterwegs im Futsal, dass da mal irgendwie eine Randnotiz oder das ist jetzt nicht eine extreme Randnotiz, aber es ist natürlich wichtig. Aber dass wir dann mal eine Zahl oder einen Datensatz mal falsch, irgendwie was auch immer, bitte, bitte,
Man zeichnet ja
informiert
auch
uns.
durchlaufend am
Genau.
Stück auf.
Richtig. Wir machen das hier
Und
situativ. Wir haben ja kein Skript oder so. Auch vieles mit Bauchgefühl. Wir sind halt einfach heftig verliebt in diesen Sport. Und Liebe
ich bin nur
übertreibt
verliebt
manchmal
in
auch.
dich, deshalb bin ich mal hier.
Ach, nee. Du bist ja, ach so, jetzt haben wir heute schon geoutet, dass
Ja.
wir sind die Gegenpole.
Ach so, okay.
Wir sind Yin und Yang des Futsals,
Ach du
Daniel.
meine
Wir sind das
Güte.
Yin und Yang des deutschen Futsals. So, und
Jetzt
jetzt
ist der
ist es wieder schon
Zeitpunkt.
übertrieben.
Jetzt aber auch
So,
der
weil die
Zeitpunkt
Liebe
zum
uns dazu
nächsten.
führt. Die Liebe.
Oh Gott.
So, bitte.
Wie kann ich
Jetzt
denn
hast du.
den Rauch hier leise stellen, muten? Ich leite
So ist
direkt
Anarchie
über,
und Liebe.
ohne Überleitung, einfach knallharter Fakt. Beim HSV in der zweiten Bundesliga Fußball wurde auf das Heimspiel der HSV Panthers hingewiesen. Und das fand ich ganz stark, dass man in Hamburg den Schritt geht, denn in Düsseldorf zum Beispiel geht man den Schritt noch nicht. Ja, dass da, wo wir seit Jahren daran arbeiten, spätestens seit Monaten seit der Bundesliga, dass man auch hier uns so weit unterstützt und mit dem Fußball auch mehr in Verbindung bringt, einfach um es bekannter zu machen für den ganzen Verein, das hat man beim HSV anscheinend schon ein bisschen besser verstanden, das ganze Angebot als Verein zu sehen und nicht nur die Fußballabteilung isoliert, nämlich dass das alles Komplementärgüter sind und ja, das wirkt alles zusammen und das erkennt man anscheinend da jetzt beim HSV schon mal dahingehend, dass man hier diese Werbeflächen nutzt, die man halt zur Verfügung hat. Das kostet kein Geld, kein aktives Geld. So eine Einblendung. Super.
Ja, genau, das muss regelmäßig kommen, weil jetzt hast du das erste Mal das so explizit wahrgenommen und dann kriegst du halt, also du kriegst halt nicht sofort die Halle voll. Ich glaube, am Wochenende waren 90 oder 100 Zuschauer da gegen den MCH. Also das hat noch nicht den Effekt gehabt, weil du halt erstmal nur diese, wie nennt man das schön in der BWL oder Ökonomie, die Early Adapter kriegst du irgendwie erst, nur die halt, das sind ganz wenige, die da mal Interesse dann zeigen. Aber wenn du es regelmäßig machst und das immer wieder ins Blickfeld kommt, dann entsteht auch bei den Menschen eine mittelfristige Planung, weil jetzt, guck mal, du siehst das am Mittwoch im Stadion und am Samstag hast du vielleicht nicht die Zeit, zu den HSV Panthers zu gehen. Aber wenn du es, wenn, dann hast du es schon mal in Erinnerung. Wenn es beim nächsten Mal kommt und, oder du informierst dich deswegen und beim nächsten oder übernächsten Heimspiel kannst du die ersten Effekte vielleicht sehen, weil die Menschen.
Einfach dann Wiederholung. Immer penetrieren. Dann. Penetrieren. Ja, die Leute penetrieren, die Zuschauer in den Kopf reinhauen, das Futsal-Ding, genau. Und dann merken die sich das. Ja, ist so.
Daniel. Aufmerksamkeitsökonomie. Darum geht's. Das, ne? Krass. Es geht darum, wirklich Aufmerksamkeit zu schaffen und dann entsteht da halt auch ein Interesse für. Und wenn jetzt dann jemand weiß, in 2 Wochen ist ein Spiel, plant er sich das für sein Leben mit ein. So vom Mittwoch auf Samstag ein bisschen kurzfristig und Wunschdenken, aber super erster Schritt, weitermachen und dann sehen wir bei den HSV Panthers, da bin ich mir relativ sicher, wenn das häufiger in Volksparkstadion steht, dann sehen wir da auf jeden Fall demnächst mindestens doppelt so viele Zuschauer. Da wäre ich von überzeugt. Demnächst
Saison. Richtig. Und dann habe ich noch einmal News. Ja, die Holzpfosten-Schwerter haben wieder ein Futsal-Camp veranstaltet. Das zweite schon. Wir hatten letztes Jahr schon darüber berichtet. Kann man auch völlig zu Recht hier auch nochmal erwähnen. So ein Projekt muss gewürdigt werden. Auch hier im Podcast, dass man sowas auf die Beine stellt. 18 Mädchen und Jungen. Ganz toll, was man dort in Schwerte an der Basis macht. Und für die Kinder, die werden es einfach nie vergessen. Es bleibt einfach ein Highlight für die Kinder. Und die werden irgendwie, also immer, muss ich mir vorstellen, wenn du so ein Kind, ja, sag mal so mit 6, 7, 8, das merkt man sich dann schon für den Rest seines Lebens, hat man diese Verbindung zum Futsal. Man hat dann eine ganz andere Einstellung, komplett zum Futsal, weil man es nicht nur als Hallenvariante, als Winterfußball kennenlernt, sondern direkt als eine eigene Sportart. Und das hoffen ich jedenfalls, dass diese Kinder dadurch in diesem frühen Alter eine ganz andere Einstellung dazu haben werden, auch und das für immer haben werden.
Ja, das ist es eben. Es ist eine Grunderfahrung dann in der Entwicklung, also in der Biografie der Kinder. Und deswegen muss ja auch in die Bereiche. Ich habe ja gerade von der Schule gesprochen, das, was wir da jetzt gerade versuchen zu unterstützen. Das ist es. Es muss in einem bestimmten Alter einfach auch damit verbunden werden oder Verknüpfungspunkte geschafft und auch zum Alltag und sportlichen Angebot gehören. Ich glaube, das wird, also das ist jetzt auch ein ganz entscheidender Punkt, da muss man ran.
Und jetzt haben wir aus den, ich habe keine News weiter, ich würde
heute, beim letzten Mal haben wir fast zwei Stunden gemacht, heute
gehen wir mal schön schnell. Ich hätte da nur, wir wollten ja sowieso mal in alle Ligen reinschauen, es gab noch eine Entscheidung in der Landesliga Niederrhein, Futsal Landesliga, es ist die einzige, doch, das ist genau, ist die einzigste vierte Liga aktuell in Deutschland. Überlegen, habe ich eine vergessen? Nee, Hamburg hatte mal hatte mal eine Landesliga. Berlin hat auch keine mehr. Nee, ich meine, das müsste die einzigste Landesliga sein, die es noch gibt. Alles andere sind Verbandsligen unterhalb der Regionalligen. Und da gab es eine Entscheidung. Einmal den Aufsteiger, es gab 2 Staffeln. A5 Teams. Ich habe sogar ein Spiel auch mitgemacht für die dritte, unserer Fortuna, gleich am Anfang. Da ist einmal Kroatia Mülheim aufgestiegen in der einen Gruppe und in der anderen Gruppe Matek Mörs, die ganz interessant sind, denn das sind absolute Straßenkicker, die auch mal wo in Deutschlandfinale von so einem Street-Soccer-Wettbewerb waren. Und die Jungs sind erstmal richtig nett, haben echt Bock auf den Sport, wissen sie, glaube ich, selber, sind jetzt schon sehr stämmig, ja, also körperbetont, aber gerade der Pivo Serhat, boah, das ist richtig stark. Also die sehr Jungs ziehen auch, haben 93, Tordifferenz von 93 und die sind immer nur so 5. angetreten oder so 6., also meistens auch ohne Torwart. Ja. Unglaublich. Also,
ja, die Zocker von der Straße. Aber apropos hier diese Street-Soccer-Cups und so weiter. Oh, Alter, ich habe alle mitgespielt früher und, Daniel, jetzt halte ich fest, ich habe alle gewonnen, tatsächlich, mit meinen Teams.
Wie gewonnen? Also, das Lokalfinale oder dann das Deutschlandfinale?
Nein, also es gab mal den Real-Straßen-Fußball-Cup bundesweit. Also erstmal Regionalentscheid gewonnen. Erstmal, du musst dann in irgendeiner Stadt, bei mir war es dann mal Osnabrück oder so, gewinnst du auf einem Real-Supermarkt-Parkplatz in einem Käfig.
Okay, das Turnier. Von Pumas Zitzhocker Cup war dasselbe, oder?
Das hab ich auch gewonnen. Im Rust, im Europapark Rust gewonnen. Tatsächlich, Daniel.
Was? Wer hat denn da mitgespielt
ja,
bei dir?
und den Adidas Cup in Berlin auch. Ja, wir haben immer, also ich habe früher beim VfL Osnabrück in der Jugend gespielt, unter
Okay.
anderem. Und habe dann da halt, wir wurden immer, da gab es, liebe Grüße an Ralle. Hier, der hat immer alle zusammengefügt. Ja, das hat Ralle mit seinen Teams, so sag ich's mal, weil er ist ich sag mal, der Urvater, der immer mit den Kids dann losgefahren ist, durch Deutschland getourt. Auch hier Yassin vom MCH kennt Ralle, weil Yassin ist auch mit seinen Kids vom MCH rumgefahren, hat auch Dinger gewonnen. Diese ganzen Streetsoccer-Dinge, Adidas Cup, Puma Cup, es gab noch den Bakers Cup, also kann ich mich auch noch erinnern, Heilbronn oder so, das Finale gewonnen. Also, und dann, oh Gott, was für eine geile Story, Rudi Völler kennengelernt und so ein Scheiß, irgendwie beim Adidas
Oh,
Cup.
da packt
Ja,
der Herr Rauch aber mal richtig neue Informationen hier raus.
wir haben
Also,
uns die
falls ihr es noch
besten
nicht
Liga.
wusstet, ich muss es immer sagen, falls ihr noch nicht wusstet, ich war auch mal Deutschlandmeister in den ganzen
Ja,
Street-Soccer-Cups.
ich bin mehrfacher Street-Soccer-Meister. Im C-Jugendalter war das, glaube ich. Und C-Jugendalter, irgendwie sowas, da war das. Das war.
Was hast du gemacht? Warst du der Mannschaftsmasseur oder was hast du
Nee,
gemacht?
beim Puma Street Soccer Cup war ich tatsächlich Spielaufbau oder Torwart sogar auch teilweise, weil da gab es diese flachen Tore mit dem
Da stand ich auch mal
Teppichstrafraum.
drin, richtig. Ja, da stand ich
Ja,
auch mal in
richtig
so einem
geil.
Tor, richtig.
Richtig geil. Und ansonsten tatsächlich auch immer, ich war so der Fixo, wenn man so will. Ball verteilen und dann wirklich
Oh, schon.
auch mal, ne, über die Bande spielen. Also alles, was
Ich
so,
habe ja schon gesehen, dass
ganz
du
ehrlich
selbst
war,
kicken
ich.
kannst. Ich weiß es ja.
Ja, aber
Cool.
ich habe immer das gemacht, wo mehr Kopf rein musste und weniger, weiß ich nicht, Füße. Aber das konnte ich gut und ich hatte immer super Mitspieler. Also liebe Grüße an Afrim, an Mohamed, all die Jungs,
Aber
die und auch
sowas wäre
die
auch geil,
Zusammen.
ne? Wenn du sowas für Futsal, wenn du einen großen, das sind ja, waren ja meistens eben an Marken gebunden, die das dann deutschlandweit finanziert haben. Ja, der Adidas Futsal Cup Deutschland und dann baust du eben zwei Futsalfelder auf in
Ja.
zwei Städten. Ey, das wäre mal
Geil.
richtig stark.
Der
Da könnte ich.
Realstraßenfußball-Cup,
Geil.
Fußballcup, sorry. Da gab es irgendwie
Mega.
2500 Euro Preisgeld am Ende. Was meinst du, was das als 14-Jähriger für viel Geld
Ja.
ist, wenn du das dann du musst mit drei Spielern auf dem Platz stehen und wir haben da meistens mit fünf Spielern gespielt, mit zwei Wechselspielern. Ich habe meistens durchgehend auf dem Platz gestanden, weil ich nur hinten stand und die Bälle verteilt habe.
Aber wir machen den Mr. Futsal. Wir machen den Mr. Futsal Real.
Ja.
Street Soccer Cup. Wir richten den
So einen
aus.
mobilen Futsalcourt, das hatten wir beim MCH vor. Wir haben da ein Projekt
Oh.
für. So einen mobilen Futsalcourt. Ich glaube, da gab es auch Projektgelder, aber Corona kam dazwischen. In den unterschiedlichen Schulhöfen der Stadtbezirke die MCH Futsaltour zu machen. Dadurch kamen wir auf die Idee, weil Yasin das kannte mit diesen Street-Soccer-Dingern und ich. Und das heißt, unsere Erfahrungen haben uns dazu geführt, gedacht, ey, das können wir doch einfach hier in der Stadt Bielefeld machen. Und ich hoffe, dass das dann noch demnächst auch in Umsetzung geht. Ja,
Mach
ich
doch
bin
Projektmanager.
begeistert
Hier,
davon.
ruf jetzt alle auf, die Lust haben, da
Genau.
mitzuarbeiten. Wir setzen jetzt eine
Mehr hätte auch.
Projektarbeit auf. Wer Lust hat, das zu realisieren, soll sich melden. Dann können wir das irgendwie gucken, wie viel wir zusammenbekommen. Vielleicht können wir das organisiert bekommen. Mit irgendeinem großen Sponsor. Wer noch
Ja.
Connections hat, wäre noch besser. Da muss
Geil.
doch was gehen.
Ja, also so ein Court kostet, wenn wir den für Futsal entsprechend vorbereiten, kostet so um die 40.000 bis 50.000 Euro. Aufbaubar, abbaubar.
Du brauchst doch nur
Ist,
4 Tore und malst die Linie
ja,
auf dem
ja,
Boden.
ja, aber
Du brauchst doch
ja,
nicht mal
die Idee
Banden.
war,
Das war
ja,
billig.
wir wollten wirklich, also du brauchst halt keine Banden und so weiter, genau, aber du musst halt am besten Fall, und das ist das Geile, sparst du dir mega viel Geld, weil du dann keinen Court brauchst, wenn du Schulen findest, wo ein Handballfeld outdoor ist. Es gibt es ja, ne? So. Das
Ja,
gibt es ja. Das
stimmt.
gibt es in Bielefeld en masse. Finde ich richtig geil. In Osnabrück gibt es das relativ selten. Hast du vielleicht vier, fünf davon. In Bielefeld hast du davon
Du
10,
könntest es ja
20.
sogar an eine Halle anbinden. Es gibt ja viele Turnhallen, die also dann
Ja.
ein Indoorfeld haben und eins
Ja.
draußen. Dann hast du schon zwei. Ich meine, da bei den Street Soccer
Wahnsinn.
Cups, wie viele Felder waren da? Vier?
Ja, also bei den
Oder
großen
mehr?
Turnieren, also bei einem Stadtturnier, da war nur eins. Aber bei den
Okay.
Regional- und den Meisterschaften am Ende, da waren dann mehrere Felder. Aber Daniel, das Ding ist halt, dieser Outdoor-Charakter, Futsal und Outdoor, das ist so geil. Das hat so eine geile Summer-Feeling, das im Sommer zu machen. Das ist so geil. Das hat mich als Kind so begeistert. Und deswegen sind wir da überall hingefahren und haben Bock gehabt, da zu zocken. Und das im Futsal, das kannst du ja auch machen. Sowas im Sommer, so eine Sommertour. Und im
Ey,
Winter
machen
kannst du
wir.
eine Hallentour machen. Im Winter machst du eine
Die
Hallentour.
Mr. Futsal-Tour brauchen noch einen Sponsor. Sehr gut.
Geile Idee.
Passt. Lass mal zurückkommen zu den Straßenkicker von
Ja,
Mattek. Die haben
sorry.
also überragend da die Liga jetzt da abgezogen. Und jetzt gab es eben nochmal ein Relegationsspiel, weil es keinen Absteiger aus der Regionalliga West in den Niederrhein gibt. Das ist echt stark. Alle sind oben geblieben. Und jetzt gab es nochmal zwischen TC Freisenbruch. Da spielt auch ein alter bekannter Torhüter von mir, den ich in Schwerte kennengelernt habe. Mit dem schreie ich mir ab und zu Dennis Drusko hier. Schöne Grüße. Den musste ich erstmal wieder in den Podcast prügeln. Und habe gesagt, hey, ich mache mit dir, wenn du dich Podcast anhörst, dann mache ich mit dir hier Test. Muss hier Fragen beantworten zum über Futsal. Hört immer gerne. Und Freisenbruch gegen Mönchengladbach 2 und ein Spiel hat stattgefunden, das war wieder abgesagt. Das heißt, es steigen jetzt Kroatia Mülheim, TC Freisenbruch und dann noch Matek Mörs in die Verbandsliga Niederrhein, die Niederrhein-Liga auf. Ist damit zu Ende. Was ein bisschen schade ist, muss man sich echt erstmal überlegen. Futsalisches Essen ist tatsächlich auch letzter in seiner Gruppe geworden. Futsalisches Essen vor 4 Jahren, 3 Jahren, noch Regionalliga West. Hat also auch ganz stark gelitten unter unserer Theorie, ist ja auch, dass Abstiege dazu führen, dass sich Teams auflösen. Das war auch damals bei Futsalisches Essen tatsächlich so. Die Jungs um Michael Wehling hier, schöne Grüße, der ganz, ganz lange dort das Projekt vorantreibt, auch Frauenfutsal da lange gemacht. Und da war es immer so, dass eine Ebene runter sind wieder Spieler zu anderen Vereinen gewechselt. Das ist genau dieser Effekt gewesen. Ja. Auflösung. Nicht keine Auflösung, aber eben schon die Abwanderung. Und das tut mir echt im Herzen weh, die Jungs da ganz unten zu sehen.
Krass, ja.
In der Tabelle. Ja, also der letzte, Liga Deutschlands, oder? Warte mal, andere Gruppe. Ja. 7 Punkte, jetzt, bevor ich wieder was Falsches sage. Nein, Fortuna Düsseldorf 3 ist auch letzter der letzten Teams in Deutschland.
Ja.
Okay.
Aber ey, Futsalisches Essen ist, ich fand die früher so cool. Also einerseits ein super kreativer Club. Ich fand das Logo, also das war alles so, das war als erstes Mal so richtig, dachte du so eine eigene kleine Futsal-Kultur mit Stil. Dann gab es natürlich Futsalicious auch noch, Dancelicious, glaube ich, gab es auch noch und so weiter. Das war geil, das war cool. Und ich kann mich erinnern auch noch an Christoph, der Bruder von Steffen, glaube ich, ne?
Genau.
Christoph Gott, ich hatte die mal eingeladen in meinem ersten Jahr mit Bestia Lotte. Da haben wir so ein Turnierchen gemacht in Lotte. Mit den Black Panthers und anderen Vereinen aus Westfalen. Und die sind tatsächlich vorbeigekommen und haben mitgezockt. Und die waren so sympathisch. Und dann habe ich sie in der Regionalliga ja kennengelernt, weiter. Und da haben sie leider, das ist echt traurig, ich glaube, mit war die schlechteste Regionalliga-Mannschaft aller Zeiten, mit so vielen Gegentoren und nur verlieren. Ne? Was aber nicht den Wert dieser Truppe für den deutschen Futsal einfach auch oder des Vereins mindern soll. Denn ich glaube, ich fand auch die Internetpräsenz, auch dass die da auf einmal alle Ligen und so weiter haben drin und also wirklich richtig geiler Club, fand ich, also richtig wichtig.
Machen auch den Futsalicious Cup einmal im Jahr noch, ich hoffe, der findet auch dieses Jahr wieder statt, immer super, kommen immer gute Teams und auch zu der Liga, das ist vielleicht auch ein Learning für alle anderen Teams. Ich weiß, bei Futsalicious Essen hat man damals im Team die Umfrage oder die Abstimmung gemacht, nach dem Aufstieg in die Regionalliga West. Wollen wir wirklich aufsteigen? Weil wir werden es ganz, ganz schwer haben. Ganz schwer. Auch weitere Auswärtsfahrten werden mit weniger Leuten antreten und so weiter. Man hat gesagt, ja, doch, lass uns das machen. Und das war langfristig gesehen eben, Fehler ist schwer zu sagen, aber es hat eben diesen Abstieg dann begünstigt, weil damit ging dann der Verfall los. Weil klar, wenn man jedes Spiel 5 bis 10-0 verliert und dann nochmal zum Auswärtsspiel nach Münster muss, dann findet man eben nicht mehr 14 Mann wie im ersten, zweiten Spiel. Dann findet man halt nur noch 5 oder 6.
Richtig.
Dann potenziert sich das Ganze. Also überlegt euch an alle da draußen, wenn ihr aufsteigt, gerade so, ja, man freut sich vielleicht noch im ersten Moment, wenn man gerade so aufsteigt, seid realistisch, vielleicht doch nicht aufsteigen, bleibt in der Liga, habt Spaß, bleibt zusammen, ist manchmal langfristig mehr wert, auch wenn es schwerfällt, die Entscheidung zu treffen.
Ja, hast du alles gesagt. So sieht's aus. Ja, Daniel, Futsalisches Essen.
Und ich habe nochmal geguckt, die schlechteste Mannschaft Deutschlands ist Fortuna Düsseldorf 3. Ich habe ein Spiel gemacht. Ich bin damit auch Teil der schlechtesten Futsalmannschaft Deutschlands, weil letzter Platz mit 7 Punkten und minus 26 Tore, also deshalb noch schlechter als Futsalisches Essen. 4. Liga gibt's noch in Niederrhein, also.
Daniel, herzlichen Glückwunsch. Du kriegst die goldene Ananas, oder richtig. Wie nennt man das? Irgendwie sowas. Daniel, als Mr. Futsal-Vertreter, herzlichen Glückwunsch. Ich übergebe dir hiermit die goldene Ananas des deutschen Futsals.
Ja, danke. Herzlich angenommen. So, und ja, dann kommen wir wohl zum großen Thema.
Big, und big, big.
Big, big Thema. Und wollen wir auch schon unsere eine Theorie kommentieren? Wir hatten ja die Abschlachtungstheorie.
Die Abschlachtungstheorie.
Ja.
Das heißt, kannst du die nochmal, also ich kann sie auch erläutern, weil ich habe sie ja mehr oder weniger auch in die Welt gesetzt. Ne?
Ja.
Dass ich erwartet habe, dass es bis auf das Spiel zwischen den HSV Panthers und den MCR Futsal Club aus Bielefeld im Viertelfinale der deutschen Bundesliga-Playoffs, nennen wir es, oder Meisterschafts-Playoffs, wahrscheinlich eine eindeutige Geschichte wird zwischen den anderen Teams. Und da gab es Gegenstimmen, ja, klar, auch von Vereinen sicherlich hier und da mal. Nee, da wird es keine hohen Ergebnisse geben. Das wird nicht passieren. Und jetzt ist halt die Frage, wie stark hat sich diese These bestätigt? Und vielleicht auch nicht. Was würdest du sagen, Daniel? Weil jetzt möchte ich mal von dir ein bisschen versuchen, rauszuhören, ob sich das bekräftigt hat, was ich gesagt habe.
Ja, teils, teils. Ja, wir haben tatsächlich in den erwarteten Spielen, oder das enge, knappe Spiel war das knappe Spiel in beiden Partien.
Ja.
Und die anderen Abschlachtungspartien waren dann in einer Partie dann doch enger als erwartet. Mhm. Bei Bayer, bei Düsseldorf und auch bei Wacker. Bei Penzberg in beiden Spielen doch klar deutlich. Und das jeweils andere Spiel war dann genau diese Abschlachtung. Es war zum Glück, muss man ja sagen, kein zweistelliges Ergebnis dabei. Von daher könnte man jetzt sagen, gut, halb so schlimm. Es ging auch darum, ob man dieses Viertelfinale in Zukunft spielt bei so einer hohen Heterogenität der Teams. Ich würde jetzt mal sagen, es war jetzt nicht so schlimm wie erwartet, aber ja, es war doch in jedem dieser drei Partien war mindestens ein Spiel mit 7 Toren Unterschied dabei.
Genau, genau. Also ich will jetzt nicht falsch sagen, die Ergebnisse haben es vielleicht nicht in der Art komplett bewiesen. So, aber wenn man sich die Spiele inhaltlich angeschaut hat, sehe ich schon die These tendenziell bestätigt. Du hast das Spiel angesprochen, das Hinspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hott. Warum ist das so eng? Also hat man nur 2-4 verloren, weil man halt endlich mal out of the box gegangen ist und man hat seine Stärken versucht, gegen Hott anzuwenden. Und das ist bei Fortuna, das hast du immer wieder in den Raum geworfen, spielt doch mal diesen verdammten Flying von Anfang an, wenn ihr überhaupt eine Chance haben wollt. Im Rückspiel hat sich das dann gegessen. Ganz einfach. Bei Wacker gegen Weilimdorf, bist du noch da? Hallo?
Ja.
Gut, du bist sehr, sehr ruhig gerade. Denn du hast ein gutes Mikrofon. Bei Wacker gegen Weilimdorf, das war in beiden Spielen nach der ersten Halbzeit gegessen. 6-1 jeweils die Halbzeitergebnisse. Wir kommen ja gleich nochmal auf das Rückspiel. Natürlich hat Wacker da am Ende noch im Rückspiel so ein bisschen aufgeholt und alles. Alles cool, alles cool. Aber guckt man sich das Spiel inhaltlich an, genau wie Fortuna gegen Hott, beide Spiele einseitig. Es hätte am Ende, wie gesagt, auch zweistellig ausgehen können, wenn es Ernstfall wäre, wenn man nicht schon längst durch wäre.
Ja. So.
Und dann hast du noch die Spiele zwischen Stuttgart und Penzberg. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Penzberg beide Male chancenlos. Und das Einzige tatsächlich, auch im Rückspiel noch spannende Geschehen, wo wir auch sagen können, okay, es gibt entscheidende Keypoints, die haben das Spiel dann in die eine Richtung gedreht und haben verhindert, dass es nochmal eng wurde, also am Ende vielleicht in die Verlängerung gegangen wäre, war halt dann zwischen dem MCA Futsal Club und den HSV Panthers. Und ja, da können wir heute noch drüber sprechen. Und deswegen bedingt sehe ich die These bestätigt und man sollte sich Überlegungen starten oder auf jeden Fall Veränderungen für den Modus im nächsten Jahr schaffen, weil wir hier nicht nochmal die Top 8 Erster gegen Achter, Zweiter gegen Siebter oder Dritter gegen Sechster spielen lassen muss. Da ist die Leistungsheterogenität einfach, also die Differenz zu groß. Man muss es besser machen, neues Konzept, weil sonst ist das eigentlich verschenktes Potenzial, verschenkte Ressourcen. Leider, leider. Aber das ist eine Analyse, die halt ja, mit einer Frage und einer These gestartet ist. Und ich sehe die These eher bestätigt als nicht bestätigt.
Genau, dann lass uns mal reingehen in die Spiele und lass uns einfach direkt mit Fortuna beginnen, würde ich sagen. Ich stehe ja bei mir am Platz 1, da habe ich jetzt auch nicht so viele Notizen gemacht, war jetzt auch gar nicht so viel zu sehen in den Highlights sehen, was halt gut war, wieder 380 Zuschauer in Hohenstein, also man muss ganz klar, also mit einem weiten Abstand sagen, dass man in Hohenstein als einzigster Club geschafft hat, sehr konstant hohe Zuschauerzahlen zu den Spielen zu bekommen, das wirklich gut, auch immer mit Stimmung, viele Instrumente, also wirklich toll, was dort produziert wird und ja, waren generell wenig Szenen. Fortuna war am Ende sehr unorganisiert. Wir hatten ja noch einige Schnitzerling gesperrt, dann noch Verletzte. Jagenburg noch mit so einem angeschlagenen C da reingegangen. In seine letzte Partie, Daniel Jagenburg, über Jahre hinweg nun dabei gewesen. Kommt jetzt in die All-Stars, die wir hoffentlich bald in den Start bringen bei Fortuna. Da spiele ich dann hoffentlich auch weiter in den All-Stars.
Kannst seine goldene Ananas ins Tor stellen.
Ja, genau, richtig. Da kann ich dann wieder, kann man ja im Futsal, kannst einfach nur stehen und Kreuzstellung machen, reicht ja. Mehr brauchst du nicht als Torwart, erst in der unteren Liga. Ich habe jetzt nicht viel. Ich habe nur beim 5-0, habe ich mal kurz aufgeschrieben, da Delterio, Lester war ein bisschen unglücklich, weil Delterio ist Konter, Delterio lässt zum 1-1 Keeper und De Groot kommt aber nicht raus. Ja, und dadurch kann dann, ich habe auch vergessen, wer das Tor geschossen hat hier, ich glaube, weiß nicht mehr, steht so tief und kommt wieder im Moment des Schusses, bewegt sich im Moment des Schusses, und das war auch glaub, beim 2-0 so, im Moment des Schusses sich bewegen, das ist halt schade, da hätte man vielleicht noch mal ein, zwei Buden halten können, wenn man im Moment des Schusses steht. Ja. Und sich einfach den Körper stellt. Aber ja, da war einfach auch ein schwächeres Team bei uns und ein etwas stärkeres natürlich bei Hot, weil Ribeiro wieder dabei.
Ja.
Das waren so meine Skizzen zum Spiel. Und Jagenburg, Grüße an Daniel Jagenburg. Die Legende geht. Echt schade.
Ja, da müsste man auch nochmal so ein The Myth, The Match, was auch immer, und dann The Jagenburg. Also müsste man auch nochmal machen von Fortuna. Sollte man sich an den Futsal Panthers Köln orientieren.
Das hast du was
vom Rhein. Ich kann eigentlich fast alles bestätigen. Ich hatte noch ein paar Ergänzungen zu dem Spiel. Erstmal vorab auch, ich muss auch an dieser Stelle sagen, erstmal Hohenstein macht bei Heimspielen einfach den besten Eindruck in der gesamten Bundesliga. Mhm. Sei es Kulisse, sei es vom insgesamt, vom Kontext auch, vom Konzept wirkt das schlüssig. Es ist passend, es ist bitte Vorbild für viele andere. Also in der Hinsicht Heiko Fröhlich hiermit gegrüßt, auch wenn wir in der Vergangenheit nicht immer die gleiche Meinung hatten, aber ich denke, man respektiert sich. Und einen großen Respekt an Heiko und den Hot, dass sie da so eine tolle, so eine tolle Geschichte bei Heimspielen aufziehen. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich allerdings, Daniel. Das ist mir im Fernsehbild aufgefallen. Und da habe ich mich gefragt, vielleicht ist es auch aufgefallen, warum macht man in Hohenstein das verdammte Hallenlicht nicht an, denn die Halle wirkt ziemlich dunkel in bestimmten Regionen und wenn da eine Mannschaft ist, die ein rotes oder ein dunkles Trikot hat, ist der Schattenschlag doch für das Fernsehbild nicht schön und nicht gut. Auch für die Konzentration und Aufmerksamkeit kann ich mir vorstellen, ist das auch nicht attraktiv. Mhm. Auch tagsüber, auch wenn da schöne Sonne ist, auch wenn das von unten, also wichtig, von unten vom Spielfeld, das Licht reflektiert anders. Von unten gut aussieht, das Fernsehbild, das fand ich, der Hallenboden, die Halle etwas zu dunkel. Ich würde mir wünschen, wenn es nicht schon gemacht würde, ansonsten sollte man, ist es natürlich nicht korrigierbar, aber wenn es geht und wenn es nicht gemacht wurde, macht das Hallenlicht an, auch am Nachmittag, damit eure Halle ausgeleuchtet ist.
Also das Daniel gefragt, Jagenburg, und er meinte, es wäre ihm im Spiel nicht aufgefallen, nachdem ich ihn darauf angesprochen habe. Ja. Wäre ihm das aufgefallen. Aber ich bin dann bei dir, das ist natürlich eine Option, wenn das nicht in den Durchführungsbestimmungen steht, dass das Hallenlicht eingeschaltet sein muss. Ja. Dann hast du immer irgendwie so als Heimteam vielleicht so eine kleine Option, die du da fahren kannst, ob du es einschaltest oder nicht. Und wenn der, natürlich ist es besser, wenn ich der Underdog bin, vielleicht diesen Vorteil zu nutzen, weiß ich nicht. Jetzt bräuchte man wieder statistische Ergebnisse, Empirie.
Ja, ich würde sagen, es ist ein Heimvorteil, ne? Weil die Halle ja kennt es mit den Lichtverhältnissen.
Ja, das stimmt. Wenn du das immer so machst, wenn du natürlich das Hallenlicht sonst einschaltest, ich weiß nicht, ob das da, wie das in den letzten Spielen waren.
Ja, hätte man mal aber vielleicht müssen. War das Hallenlicht auch an und es ist einfach nur Kacke. Dann ist das natürlich ein kleiner Kritikpunkt. Insgesamt super geil und auch insgesamt das Beste, was ich bisher Bundesliga gesehen habe, heimspieltechnisch. Das haben wir während der Saison immer wieder auch verfolgt und wir gucken ja sehr kritisch drauf. Und das ist wirklich, uns fallen Dinge auf, oder hier jetzt in dem Moment mir, die vielleicht anderen nicht auffallen, aber mir ist diese relativ dunkle Halle im Vergleich zu anderen, wenn man nämlich andere Profispiele sich anguckt, wo alles perfekt ist. Das ist der nächste Schritt, um perfekt zu werden. Man muss aber nicht perfekt werden, wenn man ist ja auch wirklich schon mit das Beste, was man in Deutschland kennt. Hinsichtlich des Spiels. Fortuna, ja, hat sich gezeigt im Rückspiel, du hast die Gründe genannt, sicherlich überfordert. Beim 2 zu 0 ist mir aufgefallen in der Defensive, ich glaube, da ist der Şahin Rassi auch richtig ausgerastet am Seitenrand, dass da, ich glaube, Thieler und vielleicht guckt man sich das nochmal an in den Highlights. Thieler und wie hieß der Japaner nochmal? Ishii oder
Suzuki? Koi,
Suzuki,
nee,
Suzuki,
Suzuki
oder?
oder Yoshida?
Nee, Suzuki, der Kleinere, der
Ja.
Kleinere. Die stehen da, Fuß auf Fuß, weg vom Geschehen, völlig orientierungslos. Wiederum, es ist ein Produkt, ein Ergebnis aus einer fehlenden Entwicklung in der Defensive, dass man es nicht versteht, Gegenspieler und Ball im Auge zu behalten. Und das ist das Problem. Hier beide gucken nicht dahin, wo sind ihre Gegenspieler, gucken nur auf den Ball oder der eine guckt nur auf den Gegenspieler und der andere nur auf den Ball und am Ende stehen sie sich auf den Füßen. Man hat die räumliche Wahrnehmung nicht, keine Raumbeherrschung. Und das ist etwas, das wäre mir als Trainer oder sportlicher Leiter bei einer Mannschaft jetzt in der Analyse einer Saison sportlich aufgefallen. Und hier gilt es dran zu arbeiten, weil das Keypoints sind. Und das war hier auch mit entscheidend. Das ist eine entscheidende Situation. Und da ist einfach Düsseldorf chancenlos gegen Hott. Aber auch von meiner Seite auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Hott und Fortuna, Daniel Jagenburg. Liebe Grüße. Cooler Typ. Sympathisch. Und alles Gute. Hoffentlich bleibt er dem Futsal irgendwie erhalten.
Auch Familie, auch
Und
Kind, ja, also es
ja.
geht in dasselbe Spiel. Mal schauen, er macht ja schon auch mit, hilft mit in der Verein, der Abteilungsleitung. Also, aber auch selbes Problem mit Familie, ne? Es ist
Ja.
halt genau die
Wann soll
Phase
er
wieder.
wiederkommen? Es kommt hoffentlich die zweite
Ja,
Welle
wir
und
kommen
es
alle in
reißt
15
ihn
Jahren
wieder.
wieder. In 10
Dann machen
Jahren.
wir einfach Daniel. Daniel, du, ich, Daniel Jagenburg, wen haben wir noch? Den Mamic. Wir machen zusammen einen neuen Verein. Fertig. In der
Alle.
zweiten Welle.
Wir holen alle
Allerdings
Pioniere
kriegen wir
wieder.
noch Wendelin Kemper holen wir zurück. Also, wir kriegen schon was zusammen. Olusoy
Ja.
müssen wir uns noch holen, ne? Aus Hamburg. Dann haben wir schon ein gutes Team, glaube ich.
Wie wär's mit
Ja.
Paul Schomann? Oh, hab ich jetzt nicht gesagt.
Ohne es böse zu meinen, aber ich kann auf ihn verzichten.
Das Futsal-Pflänzchen, hat er dann mal gesagt. Das Futsal-Pflänzchen. Ja.
Ich glaube, da wird es Konflikte geben zwischen Ulusoy und Schomann. Das wollen wir vermindern und wir wollen die
Ich
höhere
möchte gerne von
Kompetenz. Und
Paul Schomann trainiert werden.
aus meiner Sicht hat Ulusoy mehr Kompetenz als Paul Schomann.
Ja.
Deswegen, wir sollten nach Kompetenz entscheiden. Wir wollen ja auch Spaß und Erfolg haben. Ne?
Aber Paul Schumann hat gute Interviews gegeben. Also war immer sehr eloquent. Das muss man ihm
Ja,
lassen. Die
natürlich.
Interviews waren wirklich eloquent, gut und auf den Punkten
Klar.
auch. Das hat er gut gemacht.
Der konnte seine Rolle auf jeden Fall spielen, so
Ja.
ist das Leben. Also der konnte die annehmen und er wusste, was man beim DFB sagt und was nicht.
Genau. Er
Fertig.
konnte das DFB-Spiel sehr gut spielen. Das stimmt.
Genau.
Jo, weil
Schön.
im Dorf Wacker
Ja.
250 Zuschauer. Auch gute Zahlen für das Spiel. Fand ich toll, als ich das gelesen habe. Letztes Spiel von Philipp Joost, wie du schon gesagt hast, zum HSV gewechselt ist. Ich habe jetzt auch nicht so viele Notizen gemacht, außer die Defensive von Wacker war schon überfordert. Auch Pöls wieder. Doch einige Dinger, ja, wo er eben mit der Hand hingeht, anstatt mit dem Fuß und so. Das merkt man da. Das ist halt nicht dasselbe Wacker, wie das Wacker in der Saison mit was sich so noch so überraschend aufgespielt hat dann in der Rückrunde. Das ist dann eben hier nicht der Fall. Ging auch schnell los. Ich habe mir so ein paar Highlight-Szenen eher rausgeschrieben. Das 1-0 war ja, Bosinovic hat wieder so viel Platz und macht da so ein bisschen Mätzchen. Lalli, ist ja einfach mal Lalli, wie wird er genannt auf Insta
Ja, ist auch der
als
Freestyle-Gott da irgendwie,
Freestyle-König? Ich
Freestyle-Weltmeister.
sehe nie in Offensivaktion, ich sehe nur wie hier wieder, dass er eine Defensive nicht blockt und
Kann,
eigentlich dann
ja.
in den Mann attackiert. Und genau durch die Attacke in den Mann, genau Bosinovic genau die Bewegung macht, auf die er spekuliert, um dann
Ja,
vorbeizugehen.
ja. Ist halt das, was er beherrscht und wo er Weltmeister drin ist, dass er der Beste. Aber im Futsal ist er halt dann, also du siehst ihn wenig in der Offensive, weil er halt dann vielleicht auch das schnelle Tempospiel auch mit vielen Bewegungen und Laufeinsatz und so weiter. Das ist halt nicht das, wo er Weltmeister drin ist. Auf dem Bierdeckel wahrscheinlich macht er alle nass, ja. Aber das brauchst du halt nicht beim Futsal in der Art, vor allem nicht mehr auf diesem Niveau, bringt dir das nichts.
Doch, ich beim 7-3, ja. Sehe ich gerade meinen unteren Punkt, da hat er nämlich einen schönen Pass gemacht, so einen Trickpass.
Ja, klar.
Zu Joost. Ja. Und da macht Joost die Bude beim 7-3, ne?
Ja, aber es steht 7-2 davor. Also von daher, man muss auch sagen, dass das bei dem Dorf sicherlich nach dem 6-1 zur Halbzeit nicht mehr daran gedacht hat, dass die das Ding noch aus der Hand geben und dachten eher daran, wir gehen jetzt Gangschaltung runter. Das meine ich ja, das ist sehr deutlich.
Die, das kannst du auch kaum Gangschaltung runtergehen. Aber das kannst du auch kaum beeinflussen. Also selbst wenn du es, am besten du sprichst es gar nicht an. Ja. Die Theorie könnte auch sein, gerade weil du es ansprichst, passiert es. Also so eine self-fulfilling prophecy. Am besten du sagst einfach der Halbzeit ganz einfach gar nichts dazu.
Genau.
Ja, und,
aber der Trainer entscheidet dann auch dafür, andere Spieler reinzubringen.
Guck mal, natürlich.
Ich habe in diesem Spiel erwartet, dass hier Pless gegen Goethe spielen. Die beiden besten deutschen Torhüter dieser Saison. So, und das können wir mal, also wer da eine andere Meinung hat, sollen wir mal, wirklich, ich würde mich voll freuen, mal fachlich darüber zu diskutieren.
47 natürlich noch. Deutsche Torhüter.
Sah ich keine besseren, aber du, vielleicht können wir mal eine Folge drüber machen, über die deutschen besten Futsal-Torhüter. Schade, dass Goethe nicht dabei war, der hätte ja, glaube ich, spielen können. Oder ich habe mich auch, war
Plätze. Nee, ist noch gesperrt.
Ah, genau, da war er es. Ah, da hätte ich mich sehr drauf gefreut. Im Vorlauf, wenn ich so ein Viertelfinale gesehen habe, dass die gegeneinander antreten. Aber haben wir nicht gesehen. Wir haben die Ersatzkeeper gesehen, du hast da Pöls. Auf der anderen Seite hatten wir dann halt Vukovic. Fand beide Torhüter nicht überragend in dem Spiel.
Nee, Vukovic hat mich auch nicht so richtig überzeugt. Also geil bei den Toren, die dann gefallen sind.
Dann, also da hat sich Philipp schon im Laufe der Saison jetzt auch aus meiner Sicht etabliert als Nummer 1. Also da hat er auch die besseren Leistungen gebracht.
Und ja, die besseren Insta-Posts. Ja, die meisten. Ich glaube, wenn wir ein Ranking machen, wer die meisten Insta-Post unter deutschen Futsalspieler ist, Philipp Bless auf Platz 1 bis 300, auf Platz 1 bis 10.
Ja, aber guck mal, er ist für eine Marke wie Umbro, ne, die ja eigentlich auch schon mal früher bekannt war. Also Brasilien ist 1994 mit Umbro Weltmeister geworden. Dieses Trikot fand ich geil. Ach, 1994. Dann England, in England sehr bekannt, die Marke. Natürlich hat die nachgelassen, die Marke, aber ist immer noch bei Werder Bremen, auch im Profifußball vertreten, hier und da, auch bei Vereinen, ich glaube Schalke hat auch irgendwo. Und er ist da ein Markenbotschafter. Hm. Also der wird dort auf Umbro, auf der Deutschlandseite, auch wenn es irgendwie nur ein paar hundert Likes hat, aber ist ja schon ein cooles Zeichen, dass ein Futsaler ein Marken, wirklich auch bei der Marke präsentiert wird. Und,
war auch nicht negativ gemeint, sondern wir brauchen die Instagram-Reichweite und die macht Philipp halt mit seinen Posts. Ich klicke da auch immer durch, von daher ist ja das natürlich schön.
Natürlich so ein Post, it's a training thing oder so, ne? Also ist das überhaupt Englisch? Ich weiß es nicht, aber ist interessant, ne? Aber ja, es ist schon mal interessant, dass wir Fußballer sehen.
Richtig, wieder richtig unsachlich hier. Richtig, richtig unnötig. Das merken aber die Instagram-Leute nicht. Also,
auch wieder recht.
Was haben wir noch aufgeschrieben? Also, super Sache, was Philipp macht, muss man nochmal hervorheben. Ja. Gut, spielt gut und macht noch neben dem Platz die Sachen gut. Ich habe dann aufgeschrieben, dann schönes Ding von Hatz Jaftit durchgesetzt. Dann Suntic mit dem Kopf fand ich super. Das war das 3-1. Ja. Dann kam so ein langer Ball auf Buzinovic. Und Buzinovic steht einfach im 6-Meter-Raum auf 5 Metern. Und Tarik Hatz Jaftit dahinter. Ja, und dann dreht sich einfach Buzinovic und denkt sich, okay, wie komme ich überhaupt da so tief an den Ball? Macht den einfach rein, auch richtig skurril, warum da Tarik hinter dem Mann steht, so richtig Fußball-Style. Und für mich die Wende war das 7-2, dieses Eigentor, das war jetzt irgendwie die Wende und dann gut.
Ja, mir fällt auf, also Wacker war mit Buzinovic massiv überfordert. Sie haben nicht verstanden, wie man einen starken Pivot taktisch verteidigt. Also wenn der Torwart zum Beispiel lang abwirft und Buzinovic steht auf 6 Meter, dann stehst du nicht hinter ihm, sondern du gehst vor ihn, um den Passweg zu schließen und bewegst dich dann sozusagen mit ihm in der Passlinie. Zum Beispiel, es gibt auch in Spanien die Regel, dass der Fixo sich sogar umdreht teilweise oder so seitlich steht und der Torwart, und er sieht den Gegenspieler und bewegt sich mit ihm, ne, weil er nur für den starken Pivot zuständig ist. Das hat Wacker nicht verstanden und man muss aber auch sagen, und das finde ich eigentlich ganz interessant, Buzinovic spielt echt an der Grenze des Erlaubten. Also wirklich, ich habe ja schon gegen Hott gesagt, so ein 6 Meter, wird die da geben, das war ein Foul von Buzinovic, weil er geht an die Grenze. Manchmal übertreibt das und foult. Und manchmal ist er so clever, wie jetzt auch gegen Hatz Jaftic, da ist Hatz Jaftic am Ende leider zu leicht. Und ja, also halt auch im Vergleich zu Buzinovic ist das halt ein Leichtgewicht. Und er lässt sich einfach durch eine leichte Armbewegung oder durch einen Arm außer Balance bringen, kommt nicht mehr dran, weil er halt falsch steht. Er versteht nicht, wie man ein Pivot verteidigt. deswegen, dann würde es mir mehr Fachwissen einfach, würde mir gefallen bei Wacker, um dort solche Spieler einfach ja, möglichst zu beherrschen, weil sonst spielt er mit dir Katz und Maus. Und das war genau das, wie im Hinspiel, erste Halbzeit, da waren Tore dabei, Hackespitze 1, 2, 3 ablegen. Bosinovic hat mit denen gemacht, was er wollte, weil Wacker es nicht versteht, Futsal zu verteidigen in dem Moment. Und das ist das Problem. Deswegen ist das Ding dann eine Halbzeit durch und dann war es das mit Wacker. Fein, ganz einfach. Und das ist der Unterschied zwischen Weilendorf und Wacker gewesen. Einerseits
Ja.
nichts verstanden, wie man Bosinovic verteidigt. So,
Aber da
fertig.
sind wir gespannt, wie es weitergeht, auch wie es bei Wacker weitergeht. Jetzt mit Spieler, kommt Beach nicht. Das ist für mich elementar wichtig, ob die Berliner bleiben bei Wacker oder nicht.
Ja.
Also da geht viel da nochmal. Super, weil das Wacker so durchgezogen hat die Saison. Da hat auch schon einige gedacht, dass sie es nicht so durchziehen.
Ja.
Oder der Abstiegskandidat sind, war schöne Wendung. War auch dramaturgisch ganz nett für die Liga, dann das Wacker durch die
Ja.
Transfers im
Ja.
Winter dann nochmal so eine Mittelfeldrolle eingenommen hat. Also top gemacht. Und dann kommen wir, glaube ich, zum spannendsten Spiel. Das 3
Ja,
zu
die haben
3
schon.
der HSV Panthers gegen Sennestadt. Leider und nach offiziellen Angeben 90 Zuschauer never. Also, komm.
Meinst du, war weniger?
Also, wir haben doch den Livestream geschaut, die zweite
Ja, wir
Halbzeit.
haben die andere Seite nicht gesehen, ne?
Ja, das siehst du aber im Livestream, bei den Highlights siehst du ganz kurz die andere Seite. Gut, vielleicht war im
Ja?
Spiel, es war vielleicht nicht so, aber ja, da hätten ja auf der anderen
Ja, man
Seite
muss nochmal
50 sitzen müssen.
Instagram-Videos von den HSV Pandas nochmal
Ja,
genau reflektieren, weil da
das
sieht
war
man die
schon,
andere Tribüne.
ob nur 90 oder 50, ist
Ja.
wenig. Also gerade, es ist Hamburg. Also wir haben dort
Ja.
eine Regional, fast ganz viele Teams in der Regionalliga, wir haben dort noch eine Verbandsliga. Schade, richtig schade,
Ja.
dass es da so leer ist.
Daniel, das erste und letzte Mal, wo ich davon sprechen würde, dass bei den HSV Panthers oder in Hamburg eine wirklich heftige Kulisse war, oder zweimal habe ich das erlebt in Hamburg bei den HSV Panthers. Und beides war es ein deutsches Meisterschaftsfinale. Einmal, ich glaube, 2012-13 gegen den UFC Münster in der
Da war richtig voll,
Wandsbeckhalle.
ja.
Da war richtig gut was los, da war ich auch. Und auch dann gegen Liria Berlin, ein paar Jahre später, oder schon ein Jahr später, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Auch in der CU-Arena war es, glaube ich. Da war auch gut besucht, aber das war Liria, das war die albanische Gemeinde aus Berlin oder aus Hamburg, die da zusammengekommen ist. Die haben da die Halle gefüllt. Also, ja, und wir haben ja gesagt, bei den HSV-Fußballern wurde das im Volksparkstadion gezeigt, aber das war vielleicht zu kurzfristig.
Die
Hoffen
Halle
wir,
ist
wie gesagt,
einfach schlecht
genau.
gelegen. Das ist einfach das Problem dort
Ja,
oben.
vielleicht.
Ich war ja nun selber dort. Das ist ja furchtbar. Also von
Ja.
der Innenstadt mit dem Auto
Ja,
40
vielleicht.
Minuten, 35 Minuten mit
Ja.
der Bahn noch 25
Ja.
Minuten. Das
Ja.
ist zu weit. Das ist einfach ein
Ich weiß noch,
schlechter Standort.
ja. Ich weiß noch, ist bei den letzten deutschen Meisterschaften, die voll ausgespielt wurden mit Hin- und Rückspiel, bevor wir Corona hatten, da haben die HSV Panthers in einer Halle gespielt, die war richtig cool, auch fürs Fernsehbild. Gegen Hohenstein, da war ich, habe ich mir das angeguckt. Die war cool. Oder halt die Wandsbek-Halle, die ist auch gut geeignet. Ich finde, beide Hallen, die sie da hatten, sind gut geeignet für die Bundesliga. Und die CU-Arena, und das ist das Ding. Deswegen, warum feiern wir Hohenstein ab? Die überschätzen ihre Kapazitäten nicht. Die gehen jetzt nicht nach Dresden. So. Aber die HSV
Ja.
Panthers überschätzen das mit der Halle. Vielleicht kriegen sie die kosten los. Aber der
Das wird halt sein,
Effekt.
die Stadt stellt das halt bereit. Das wird halt
Ja.
frei sein.
Ja.
Das ist halt sehr schade, dass aber da wäre auch wieder die Frage, könnte der Hauptverein da nicht mal
Ja,
was
Hamburger halt,
drehen?
ne?
Ne?
Ah,
Ja.
Hamburger halt. Vielleicht hier, kennst du die Band Deichkind?
Ja,
Deichkind,
klar.
die kommen ja auch aus. Ja, und die haben ja einen Song, der heißt Denken Sie groß. So, den hört man sich wohl häufiger an bei den HSV Panthers. Denken Sie groß.
Ja, also.
Ja, aber dann muss man die Halle demnächst, also ich würd mir überlegen, ja, aber wenn man die Halle kostenlos kriegt, gönnt euch,
Ich
ne?
kann mir nicht vorstellen, dass es ohne Druck jetzt eine andere Halle gibt, sondern da müsste halt
Nein.
schon der HSV sich in Bewegung setzen mit seinen großen Vorständen und da mal auf die Stadt zugehen und sagen, also das geht hier nicht, wir brauchen eine andere Halle, weil sonst wird
Ja.
das wahrscheinlich schwer werden, für regelmäßigen Spielbetrieb eine andere Halle zu
Ja,
bekommen. Aber lass
ansonsten
uns mal aufs Spiel,
Pappfiguren
lass uns
aufstellen.
mal
Wie sind
ins Spiel reingehen. Ich habe jetzt
ins Spiel?
alle
Ja.
Tore mal ganz kurz kommentiert. Soll ich durchgehen und Du sagst
du gehst durch und ich erzähle dir, was die entscheidende Situation des Spiels war.
Also,
ich habe es ganz gesehen.
Gut. Zange machte erstmal das 1-0, stand völlig frei da am zweiten Pfosten, weil Getschim und Pelz da hier den Fehler in der Defensive machen, da nicht aufgepasst haben oder sich nicht absprechen und dann da einfach Zanke frei steht, gut gesehen. Dann kommt das 1-1 durch Sentürk, wo Ak ihn super frei spielt und dann aus der Drehung Sentürk und Ceylani, ja, steht schon wieder 2 Meter vom Tor und dann macht er diesen Oliver Kahn Gedächtnis-Zwischensprung vorm Schuss.
Ja.
Das darfst du nicht machen. Ja, du musst da stehen und dann muss das Knie runtergehen. Da sieht man, dass Jalle weiterhin das Problem hat, dass der Ablauf im Kopf nicht ist, ich wehre diesen Ball mit der Kreuzstellung ab, sondern anders. Irgendwie so aus dem Fußball. Er steht da, macht diesen Hüpfer. Und wenn du den Hüpfer machst, habe ich selbst mir abtrainiert, weil das ein Problem ist für die Technik, diesen Hüpfer zu machen. Und weil das sah nicht so aus, als ob das unhaltbar war. Also er war, sah einfach haltbar aus. Und dieser Zwischensprung macht es halt dann unmöglich. Dann geht MCH in Führung durch Furkan Aas. 15 Meter, sah auch haltbar aus. Könnte abgefälscht sein. Weiß ich nicht. Wieder der Zwischensprung von Ceylani. Ja, mal gucken, ob man da noch motivieren kann. Sah irgendwie auch haltbar aus, ne? Dann kommt 2-2. Meier war wieder Man of the Match, also auch im Livestream. Das war der doch das Team gut nach vorne gezogen hat. Und ganz starkes 1-1 gegen Pacheco. Macht ja noch einen Doppelpass davor. Frage, warum blockt Sentürk nicht? Das haben wir schon ein paar Mal besprochen, glaube ich, bei Sentürk. Lässt Meier da einfach laufen. Ja, das ist, was du meinst bei Bosinovic. Dieses dreckige Spiel. Ja, da muss man das machen. Mal zupfen, mal ziehen, mal schuppen. Ja, wenn du da den Meier begleitest, dann kriegst du da die Bude reingepfeffert. Das war dann halt so.
Ohne Körperkontakt kannst du das nicht erlauben. Fertig.
Oh, dann haben wir noch, dann kommt doch nochmal Aas zurück. Das war schon spannend, muss man sagen, am Livestream auch. Ja. Ceylani steht etwas, interessanterweise, diesmal steht er zu hoch. Sonst haben wir gesagt, Jalle müsste ein bisschen höher stehen. Diesmal steht er zu hoch, weil in seinem 45-Grad-Winkel, den ich immer anspreche, steht ein Spieler. Und dadurch kommt er dann nämlich den Schritt nicht rüber. Keine Knieabwehr, auch durch die Beine ging der Ball. Auch wieder keine Kreuzstellung. Da sieht man wieder, war schade. Hätte man vielleicht mit einer anderen Technik irgendwie halten können. Ging jetzt sehr schnell. War halt aber auch gut gemacht, einfach von Sennestadt. Und dann 3-3 Meier. Sensationspass zu Saklam. Von Saklam, so ein halbhoher Pass. Beine, und Pacheco steht wieder so im Nimbus, nenne ich es immer. So weder auf 6 noch auf der Linie, auf 6 Meter auf der Linie im Tor, sondern dazwischen ist es immer suboptimal. Immer.
Ja. Ja, der Pacheco in dem Moment dreht er auch noch irgendwie so ein auf den Knien und von so einem spitzen Winkel, Meier wird begleitet, der hat noch einen Spieler bei sich. Da kann man nochmal sagen, in diesem spitzen Winkel muss der Torwart entweder schon am Sechser warten, fertig, oder er bleibt am Pfosten. Was soll denn passieren aus dem spitzen Winkel? Was soll passieren? Also er macht eigentlich genau das, was kein Fisch und kein Fleisch ist. Das, was er nicht machen sollte. Und dann ist das natürlich ein entscheidender Treffer durch Meier. Weil Meier einerseits hat den HSV Panthers hat den Arsch gerettet, muss man sagen. Andererseits kann ich sagen, der MCH deutlich besser in diesem Spiel als die HSV Panthers aus meiner Sicht. Also die HSV Panthers im Hinspiel besser und jetzt der MCH. Vielleicht war das Ergebnis mit dem 5-2 auch so trügerisch. Das war nämlich auch kein Fisch und kein Fleisch. Das war so ein Ding, so, das kannst du im Futsal aufholen, aber wenn du vielleicht mehr eine Fußballmentalität manchmal mitbringst, denkst du, es ist schon gegessen. Und irgendwie kamen die HSV Panthers nicht auf Touren, aber der MCH hat auch wirklich Vollgas gegeben. Und ich habe auch gehört, dass einige Spieler halt an diesem Tag dann nicht gefastet haben, was natürlich den Unterschied auch zum Hinspiel gebracht hat. Mhm. Das hat man gesehen. Das Hinspiel war entscheidend, muss man einfach sagen. Das war entscheidend. Da haben die HSV Panthers das Ding für sich gewonnen, das Viertelfinale. Im Rückspiel, muss ich aber auch sagen, hätte der MCH sicherlich einen Sieg verdient gehabt. Man hat sich nicht belohnt. Man hätte auch, wenn man das Ding 3-2 gewinnt oder 4-2. Aber man hatte Chancen genug, tatsächlich auch das Ding mit 3 Toren zu gewinnen. Und ich will dir mal eins sagen. Neben dem Aspekt, wie du schon gesagt hast, beim 1-1, also Suat Ak, für mich mittlerweile, wirklich, er entwickelt sich zum besten deutschen Futsalspieler. Der ist so gut in vielen Bereichen mittlerweile. Also bei ihm hat man eine super Entwicklung während der Bundesliga gehabt. Der ist immer noch irgendwie, der ist 19 oder sowas. Ne? Also Das ist es. Es ist wirklich, auch in der Nationalmannschaft, sieht man in vielen Spielen, die er schon gemacht hat. Und natürlich gibt es da mal jetzt aktuell noch keine stabile Leistung, aber er ist manchmal der entscheidende und auffälligste Spieler. Und mit den meisten Futsal-Moves. Und hier auch wieder. Also von daher, für mich, Suat Ak, ich kenne ihn, seitdem er 14 ist, hat bei mir angefangen mit Futsal und ist jetzt bei Cleverson in super guten Händen. Wird aus meiner Sicht, wenn er so weitermacht, nächstes Jahr der beste deutsche Futsalspieler sein.
Der Sebastian Rauch, der Schamane des deutschen Futsals.
Nein,
alle jungen
Spieler, der macht so einen guten Job. Daniel, wir haben ein Novum gesehen in diesem Spiel. Das hast du vielleicht nicht gesehen. Vielleicht hast du nicht ganz, also Anfang der zweiten Halbzeit war das. Das erste
Mit einem blatten Ball gespielt? Nee.
Nein. Kennst du die Robinho-Taktik? Kannst du die mal den Zuschauern erklären? Was ist das?
Ja, es kommt ja vom oder du hast ja immer, das war deine, ist ja deine Theorie, also du hast sie so genannt, weil Robinho bei Russland, also der brasilianische Spieler Robinho, im russischen Nationalteam zumindest teilweise so gespielt hat, weil er eben der beste Dribbler und Einzelspieler war, dass er auf Fixo stand und alle anderen so eine Art 1-3 gespielt haben. Kein 3-1, sondern ein 1-3. Das Ganze umgedreht haben, weil die Idee war, wenn ich mich recht entsinne, dass Robinho dann irgendwie einen ausnimmt und dann hat man diese Überzahlspiel und dann steht man so tief, dass das dann relativ schnell geht.
Ja.
War das die Kurzfassung richtig?
Ja, also vereinfacht gesagt, Robinho hat den Ball vom Torwart, kriegt den Ball kurz vorm Sechser und der Rest läuft nach vorne in eine mehr oder weniger 1-3-Situation und Robinho steht hinten 1 gegen 1 vor seinem eigenen Tor und es ist eine nahezu sichere Geschichte, dass er den Ball nicht verliert. Entweder er geht vorbei oder er wird gefoult. Das sind die zwei Optionen und das hat er in bei Russland, aber auch bei unterschiedlichen Vereinen, wo er gespielt hat, das hat der Trainer mit diesem Spieler gemacht. Und jetzt pass auf, ich habe das so vor allem noch nie mit einem deutschen Spieler auf diesem Niveau gesehen, der diesen Robinho macht. Cleverson hat diese Taktik gegen die HSV Panthers angewandt. Er hat Suat Ak in der Anfang der zweiten Halbzeit den Ball gegeben, also ne? Und dann ist der Rest nach vorne gelaufen und Suat Ak steht vor Zankel. Und das ist das Ding, warum ich auch sage, wenn ein Trainer wie Cleverson, ein Suat Ak, das gegen die HSV Panthers machen lässt, ist das ein Zeichen dafür, dass Suat Ak besser ist als alle anderen deutschen Spieler. Egal wer da kommt, der wird entweder vorbeigehen oder wird gefoult. Und in dem Moment dachte ich, das ist das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt für mich, dass man sieht, dass dieser Spieler diesen Step hat, dass er mit 19 oder 20, wie alt er ist, wirklich im 1 gegen 1 kaum aufzuhalten ist, weil der einfach so schnell ist und so trickreich, gute Fußgelenksarbeit.
Du musst ja zwei Sachen haben. Du musst schnell sein und trickreich, weil du musst ja schnell diese Lücke überbrücken, die du dann reißt. Da musst du schnell reingehen. Das war das auch bei Robinho. Ja, durchaus. Ich habe super, und dass wir das probiert haben. Ich habe da nicht drauf geachtet im Livestream.
Ja, das Nee, es ist einmal passiert. Ist auch nur einmal, habe ich nur einmal wahrgenommen. Ich habe auch nicht immer, wir haben ja auch in der zweiten Halbzeit gemeinsam geguckt, das heißt, wir quatschen auch hier und da ein bisschen. Aber er geht vorbei und Zankel fault ihn. Also es ist passiert, aber er hat sozusagen, es wurde versucht und Zankel konnte ihn nur per Foul stoppen. Mhm. Also das, finde ich, ist eine super interessante Perspektive. Warum? Gegen Mannschaften, die deutsche Nationalmannschaft stärker oder weniger stark oder individuell hier und da. Man kann ja auch mal sehen, wie stark ist der Pivot und so weiter. Auch das könnte in Zukunft eine Taktik werden über Suat Ak für die deutsche Nationalmannschaft.
Weil wenn der Pivot langsam ist, also wenn du so einen Buzinovic da irgendwie stehen hast, der kann jetzt zwar körperlich wegtrennen, aber wenn du es
Aber wenn der Ball vorbeigelegt wird, kann er dich und du bist schneller im Bogen rumzulaufen, kannst du nur faulen. Und das kann Suat Ak. Und dann bist du in Überzahl, wenn er durchkommt.
Spannend.
Und dann stehst du, das ist spannend. Das ist wirklich genial. Finde ich gut. Habe ich gesehen. Dachte ich mir, cool, es ist ein neues Kapitel des deutschen Futsals, mit so einer Taktik jetzt auf einmal zu kommen. Finde ich geil. So, das ist ein Punkt. Aber jetzt komme ich zu dem entscheidenden Faktor dieses Spiels. Natürlich, der MCH nutzt seine Chancen nicht, aber es gab eine Szene, die für mich dieses Viertelfinale dann am Ende in diesem Rückspiel entschieden hat. Und jetzt hast du gerade gesagt, ich habe auch mit Jalle gesprochen, der sagte auch, also alle drei Tore, die nimmt er mit auf die Kappe, der hatte kein gutes Spiel. Aber tatsächlich hat Yalcin Chelani einen mega Impact gehabt in einer Situation, die eben das Spiel entschieden hat. Und zwar, kurz vor der Halbzeit kriegt Aytürk Getschim den Ball und läuft mehr oder weniger von der Mittellinie alleine auf Jalle zu und Jalle steht perfekt. Auf 6 Meter, macht sich groß, Getschim schließt nicht ab und wir wissen, der hat einen guten Schuss, wenn der eine Lücke sieht, schießt er. könnte auch, hätte ihn auch ausspielen können, aber Jalla hat das taktisch so gut gemacht, dass Getschem Zeit verloren hat, sich den Ball umlegen musste und dann spielt Getschem den Ball quer und Fuad Agnima, ja, ich glaube, Stankovic ist noch mitgelaufen, Stankovic auch ein wichtiger Faktor in dem
Moment. Pfostenschuss, ne?
Genau, er schießt den an den Pfosten, obwohl das Tor von 6 Meter mehr oder weniger leer war. Also Stankovic kann er nicht mit der Hand halten, den musst du nur reinschieben. Und das war die entscheidende Situation, weil wenn der MCA mit 2-1 in die Kabine geht, und dann hast du einen offenen Schlagabtausch und machst das 3-1 vielleicht.
Ja, aber dann Futsal, ein Tor, das. Sebastian, genau. Naja.
Genau. Aber in der Halbzeit meine ich, ne? Natürlich können die HSV Panthers auch nochmal Reaktion zeigen, aber es wird ein offener Schlagabtausch und der MCH kann sich mental wirklich in der Halbzeit nochmal ganz anders aufstellen. Aber warum sage ich das? Ich habe dann, im Live-Spiel hat man das gesehen, Jalle feiert die Situation, weil er hat gesehen, er war der entscheidende Faktor in dem Moment, dass das Gegentor nicht passiert ist, weil er jetzt hier taktisch clever stand. Und das meine ich, dieses taktische Verhalten, was wir fordern oder was wir auch reflektieren und analysieren, ist die halbe Miete.
Ja.
In solchen Situationen entscheidender Keypoint, um einen Spielprozess nicht in die falsche Richtung laufen zu lassen. Und das ist, weißt du, was ich Jalle gesagt habe? Ich kann es mal sagen, ich bin mit dem ein bisschen gesprochen und habe gesagt, Jalle, du hast dir nicht den Waffrecht gemacht, deswegen top. Du bist nicht zu tief, nicht zu hoch gewesen. Wawrek steht schon außerhalb des Sechsers, wenn sowas passiert. Das haben wir gesehen.
Stimmt. Das war im letzten Spiel.
Genau,
ne?
Außerhalb. Ja. Selbe Situation. Dalterio läuft genau wie Getschem auf das Tor. Und wo steht? Der steht bei 9 Meter irgendwo, der Wawrek. Oder er steht zu tief und ist beim Rauskommen. Und das hat Jalle hier gut gemacht. Und deswegen, bei allen Toren hat er sicherlich eine Chance, die zu halten. Und auch macht auch Fehler, das weiß er. Aber bei der Situation, da rettet er den HSV Panthers den Arsch und Michi Meier macht den Rest. So sieht's aus. Fertig. Punkt. 3-3. Schade, MCA hätte auch gerne gewinnen können.
Ja.
Aber die HSV Panthers sind verdient im Halbfinale. Gewinnen 3 von 4 Spielen im Rahmen der Saison gegen den MCA und deswegen auch.
Verdient trifft's. Absolut. Und es bleibt, die Tabelle hat sich bestätigt. Die ersten 4 Teams sind auch weiter. Ja. Also sind jetzt auch da im Halbfinale. Von daher. Keine Überraschung. Ja.
Randnotiz noch, Stuttgarter FC, das haben wir gar nicht besprochen, gewinnt 8-1.
Das ist der Nachteil, wenn man Sonntag spielt, dann verpasst man das irgendwie mit den Highlight-Szenen. Ich habe es auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, war jetzt auch nicht spannend, ich habe es nicht gesehen, siehst du tatsächlich. Ja.
Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Penzberg, weil die sind nur mit, ich glaube, 7 Spielern angetreten und Utmalecki ist wieder da, aber auf dem Spielfeld gewesen.
Oh, ja, okay, gut, wenn er gut kicken kann, er konnte ja ein bisschen gut kicken.
Also so wurde es mir gesagt, ich habe jetzt auch nicht alles gesehen, aber 7 Feldspieler nur. Und ich sag dir, wenn Stuttgart ernst macht,
Endphase Fußball. Ja, das ist das Endphase Fußball. Also ich hoffe auch, dass Penzberg nochmal irgendwie Budget bekommt, Sponsoren findet. Das machen ja Carlos und Hitria alleine. Das bitte Jungs, macht weiter, versucht das, fragt uns, fragt Hilfe, keine Ahnung. Bleibt am Ball.
Genau.
Ja. Und am Ball aber bleiben. Lass uns noch die letzten 2 Relegationsspiele machen. Real Regensburg gegen Beach. 200 Zuschauer in Regensburg, das zeigt schon, also da ist schon Jan Regensburg eher ready gegenüber den 30 Zuschauern bei Futsal Nova. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Und Jan Regensburg, was will man sagen? Es sind viele Brasilianer, ein paar bisschen Ailton-Style, ne? Ein bisschen dicklich, der Perez. Wer ist er doch? Perez. Und haben schön 3/4-Defense gemacht und wurden aber auch von Beach, und da sieht man, Beach hat halt gute Individualkicker, die sind halt in der Defensive, da ist keine Raute, der Torwart steht nicht korrekt, und Defensivlinie ist da nicht, und Druck auf den Ball ist nicht, 1 Meter, also diese 1 Meter auf den Ball ranrücken, dann erstmal warten, in den Mann attackieren, die machen so ziemlich alles, was man so als Straßenfußballer macht, aber die Spieler um Stanit Zajdic sind halt super Einzelspieler und sind halt oft dann durch die Defensive gekommen. Weiß nicht, ob du es beim 1-0 gesehen hast, da macht Perez einen lustigen Rutscher. Der rutscht so früh.
Ja, schon viel
ich glaube, der
viel
rutscht immer noch. Also,
der rutscht immer noch. Da kannst du so eine GIF rausmachen und dann
weiterrutschen. Ne? Und Guimar ist auch irgendwie ungewohnt, da mit offenen Beinen. Da hast du wieder diese, das ist das Problem der brasilianischen Technik. Ja, du kriegst die Beine nicht zusammen, weil du die Kreuzstellung nicht im Blut hast und machst sie nicht automatisch und dann kriegt er nämlich den durch die Beine. Deshalb, ich bin kein Freund der brasilianischen Futsaltechnik. Ich denke, ich finde eher, das ist stehen geblieben. Das hat sich nicht weiterentwickelt. Ja, und ansonsten haben die schon, glaube ich, große Spielanteile gehabt. Beach hat aber gefallen, konnte aber
Ja.
aufgrund der Schwachstellen eben in der Defensive das nicht ausgleichen. Krolo hat ein paar
Ja.
super Dinger noch gehalten. Einer war richtig stark von Krolo gehalten. So an den Pfosten gelenkt, das fand ich richtig schön.
Ja.
Ja. Und das 2-1
Aber,
von Porsche war auch richtig schönes Tor. In den
oh
Winkel.
ja.
Boah, und dann denke ich mir, Krolo, der ist ja richtig groß. Wenn der einfach stehen bleibt, die Arme oben hat, dann könnte er den auch halten. Da fliegt er rum wie Ter Stegen. Ja, also
Ja.
mir hat es gefallen.
Ja, also es war enger als das Ergebnis, fand ich, was ich gesehen habe.
Ja.
1-1 zur Halbzeit, Beach führt sogar und dann natürlich am Ende noch Flying die Geschichte. Also Beach leider genau das, was nicht Bundesliga-reif ist, passiert. Defensive ist nicht Bundesliga-reif, zack, nutzen Futsaler aus. Das wäre mindestens das Niveau der Bundesliga. Und ja, und gegen Flying oder mit Flying auch zu spielen, schafft man nicht. Regensburg auch da. Regensburg ist defensiv stärker gewesen. Das ist der Punkt.
Ja.
Defensiv. Vorne macht man die Dinger, aber da hat man die Qualität auch, aber vor allem defensiv futsalerisch deutlich besser. Und deswegen ist Beach United jetzt aus dem Rennen leider raus, mit zwei Niederlagen gestartet. Das wird man nicht mehr aufholen können. Und jetzt spielt Jahn Regensburg gegen Köln zu Hause. Und wie du schon sagst, die Halle mit Zuschauern gefüllt. Ich kenne die Halle, wir haben dort gespielt damals mit den MCH damals. Dani, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja echt happy, dass die Relegation Highlight-Videos hat. Aber ohne Scheiß, wie gerne, weil jetzt ist ja kein Wochenende Playoffs der Bundesliga. Wie gerne hätte ich mir das Spiel Jahn Regensburg gegen den Futsal Pandas Köln live auf
Guter Punkt.
DFB-TV
Ja,
geschaut.
ist nicht, ne?
Das ist Tradition, da ist Futsal-Kultur drin. Was, ich sag mal ganz ehrlich, Daniel, was wäre das für ein geiles Kulturverständnis des DFBs, dieses Spiel live zu übertragen? Und man macht es nicht, aus welchen Gründen auch immer. Man hat ja Gründe. Aber das wäre ein Zeichen dafür, dass man unsere Kultur versteht. Und diese beiden Mannschaften, die letztes Jahr das ist ein absolutes Topspiel unseres deutschen Futsals.
Ist in Köln oder in
Letzt
Regensburg?
in Regensburg.
Okay.
Aber es ist ein absolutes Topspiel. Letztes Jahr haben wir um diese Mannschaften getrauert, dass sie nicht in der
Das
Bundesliga waren.
stimmt, ja.
Und jetzt hat man dieses Duell mit diesen Vorzeichen. Finale mehr oder weniger um diese Relegation. Und Regensburg ist ein geile Organisation in der Hinsicht. Könnte man machen, denke ich. Ich weiß nicht, welche Gründe es hat. Vielleicht liege ich auch falsch. Aber als Futsal-Fan hätte ich mir das gewünscht. Man macht es nicht. Man hätte die Chance gehabt, sicherlich. Es hat Gründe. Ich finde schlecht am Ende. Das ist meine Meinung. Weil ich
Bin
hätte
ich
es
bei
echt
dir.
gern
Wäre ein
gesehen.
schönes, wäre definitiv ein schönes Event gewesen für uns alle. Tja, nun werden wir es nur wieder in den Highlights sehen. Da kann der DFB mal mitnehmen. Also auch die
Ja,
Relegationsspiele
ist
können
auch meine.
spielerisch auch bessere Qualität haben oder wenigstens ähnliche Qualität haben als manche Bundesliga-Partien. Das ist dann nicht jetzt unbedingt so, dass man das ja ausschließt, ne? Von daher bin ich mal gespannt und auch gespannt, was nun in der zweiten Gruppe da dann auch im Spitzenspiel dann passiert. Hier gewinnt Pauli 11-7. Ja, das war auch auf beiden Seiten defensiv einfach. Das war ganz oft Kick and Rush, Kick and Rush.
Ja.
Guter Straßenfußball, wirklich schöne Individualtechniker. Die Spo-Brüder wieder dabei, sind
Ja,
einfach
aber
gute
ganz.
Kicker.
Ach.
Und ich habe erstmal kennengelernt, Ante Muslin kannte ich nicht. Vielleicht 20 Kilo zu viel, aber der hat ja schon Antizipationsverständnis, Raumverständnis, ordentlichen Schuss, hat wohl auch hoch gespielt früher und
Genau.
fand ich schön, den zu sehen. Hannover hat so einige Schwergewichte gehabt, muss man schon sagen. Was ich schade finde, was nicht geht, Live-Ticker ist Pflicht, ja, also auch eine Relegation. Das muss man nochmal
Es gab bei
hervortun.
Instagram, habe ich gesehen, glaube ich, eine Story,
Ah,
glaube
okay.
ich. Aber trotzdem, für den Fußball und Futsal-Fan,
Ja.
die gucken eher bei fußball.de.
Dann gab es zwei rote Karten, wo ich bei beiden
Ach,
denke, boah,
ja.
warum? Also der Torwart Poloschenko, rot, da war kein gestrecktes Bein, er geht da raus, gelbe Karte ist
Der
erledigt. Auch.
springt hoch. Also wirklich, der andere Spieler geht da eher gefährlich
Ja.
rein, habe
Und
ich
bei
das
Spo
Gefühl.
muss ich sagen, der Gegenspieler macht ja auch, der läuft rückwärts, der macht einen Rückwärtstritt, der andere Spieler, und Spo macht einen Vorwärtstritt. Also.
Ja, wobei, das finde ich spannend, die zweite. Also erstmal zu den roten Karten von Nova Club für den Torwart. Keine Ahnung, was der Schiedsrichter gesehen hat. Ich fand schlecht. Fertig. Einfach nicht gut. Das war, ich denke, da werden 9 von 10 Leute sagen, never. würde ich nicht geben. War wieder nur eine emotionale Situation, der Spieler macht mehr als man, ne? Und dann sind die Schiedsrichter zu schwach und zu schlecht, das richtig einzuschätzen. Sorry. Die andere Geschichte von Spo oder sonst was, ich finde, also da hat sich St. Pauli wieder, er hat sich wirklich ins Knie geschossen. Man muss das nächste Spiel gegen Mainz, das entscheidende Spiel spielen. Mhm. Und dann, natürlich sieht das so, kann das, ich will das auch nicht bewerten. Aber wenn es so war, dass Spo da wirklich eine Bewegung macht unten, eine kleine Trittbewegung.
Na, das siehst du, ist eine kleine Bewegung, ja.
Ja, aber ist das trotzdem selten dämlich? Ja. Weil du weißt doch, diese Schiedsrichter sind schlecht in dem Moment.
Ja.
Es ist selten dämlich. Du nimmst dich somit aus dem Spiel fürs Dings. Und ich denke mir, Patrick Bunsemeier Ernst oder Ernst Bunsemeier wird entweder die Schiedsrichter da nicht gut empfunden haben oder seinen Spieler als ebenso wahrscheinlich wenig clever festgehalten haben. Weil das ist ein mitentscheidender Spieler. Der fehlt denen dann im Duell gegen Mainz, was aller Voraussicht interessant und eng wird. Weil Nova Club wird im nächsten Spiel gegen Mainz, auch wenn sie das Spiel gewinnen wollen, mit dieser defensiven Leistung, ohne diesen Torwart, der ja auch noch irgendwie mit der Stärkste war in der Defensive gefühlt, wahrscheinlich verlieren. Wahrscheinlich. Das ist die Erwartung. Wenn wir jetzt hier Bet and Win machen würden.
Genau, also sagen, Favorit ist Mainz, gerade wenn jetzt das Spo raus ist. Ja. Ich meine, Subasic ist auch noch ein guter Kicker von Pauli, habe ich auch vorher nicht erkannt. Macht einen guten Eindruck noch. Also ist schon gut. Ich fand auch, es gab dann vom DFB auf Insta auch nochmal irgendwie das schönste Tor des Tages. Das war das aus dem Spiel Jan Regensburg, dieser Lob und dann
die Kick. Abnahme von Rodriguez.
Genau, war auch ein schönes Tor. Aber ich fand das Tor auf das 1:6 hier von Ante Muslim oder das 6:9 von Osmanovic, das waren richtig gute Hütten. Also das waren richtig geile Dinger, die unten hinten, also bei Tsubasa früher, bei den tollen Fußballstars, da wäre das ein richtiger Feuerball gewesen, der hinten so ins Tor einschlägt, noch dem Porochenko noch so richtige Blase an die Hand macht dabei, wenn er über die Hand fliegt. Den Dudek, das Tape wegreißt. Ja, und
uns fragt man nicht wegen den schönsten Toren. Eigentlich, man könnte ja mal sagen, hier komm, DFB schreibt uns eine E-Mail nach dem Spieltag, was war das schönste Tor? Und dann können wir das mal kurz diskutieren und dann kriegt man es live. Weil ich finde auch, was man da teilweise für Tore raussucht, sind natürlich schön, aber es gibt wirklich futsalspezifisch auch schöne, tolle, auch trickreichere Situationen, die den Sport vielleicht nochmal geiler darstellen. Aber das ist auch subjektiv, das Geschmack. Ne? Aber Problem ist halt, wenn du nicht aus dem Futsal stammst, hast du keinen Futsalgeschmack. Und wir beide kommen aus dem Futsal und haben deswegen vielleicht eher einen gewissen Futsal-Geschmack, der aber auch nicht mit anderen Futsal-Interessierten und Fans übereinstimmen muss. Das ist das Schöne am Sport. Wir haben unterschiedliche Meinungen und deswegen sind wir im Podcast hier.
Du kommst aus dem Street-Soccer.
Ja, unter anderem. Aber vor dem Street-Soccer kam der Futsal. Also als kleines Kind habe ich ja mit dem Futsal, also mit 7 Jahren habe ich mit Futsal gespielt, angefangen. Und dann kam der Street-Soccer in meiner Pubertät, so muss ich sagen.
Ach so.
Der war dann da.
So, 1:20 Uhr, Sebastian.
Ja, wir Wahnsinn, sind durch. Wir füllen es immer. Daniel, hast du gesagt eine Stunde? Wie kommst du mit auf solche Ideen?
Hier ist 23.09 Uhr. Komm, lass mal ins Bett gehen.
Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht und ich wünsche allen anderen da draußen einen schönen, schönen Wochenausklang. Guckt euch Relegation an. Richtig geil. Köln trifft in Regensburg auf Regensburg und auch das Derby Südwest zwischen Nova Club und Mainz auch sicherlich sehenswert. Also von daher, wieder geile Spiele am Wochenende. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Lasst es euch und euren Liebsten gut gehen. Bis bald.
Ja, danke dir, danke Zuhörer. Schöne Woche. Ciao.